ich möchte auch drüber sprechen. Und wenn ich drüber spreche, dann geht's mir gut. Oder geht's mir danach besser. Wenn ich das aber in mich hineinfresse und alles so eine Mauer um mich baue, das hilft mir nicht.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Semikolon Project Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was in erster Linie die Frauen betrifft, aber auch, denke ich mal, die Partner, Partnerinnen. Ich möchte heute über Brustkrebs sprechen und habe mir dazu die Irina Perry eingeladen, die selbst betroffen ist und ich glaube, der ganze Masse zu erzählen hat. Hallo, Irina.
Hallo, Sven.
Irina, du hast gesagt, das ist dein erster Podcast. Wir kriegen das beide gut hin. Das wird schon. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer Irina ist.
Also ich bin Irina, bin 42 Jahre alt, bin eine Mama von zwei Teenies, lebe in Bayern, Oberbayern, genau gesagt, mit meinem Mann in einem gemütlichen Häuschen, was wir selbst gebaut haben.
Meine Lieblingsgegend in Deutschland, Oberbayern, gefällt mir total super da.
Ja, ist wunderschön. Also die Natur ist mega. Mit der Donau dran ist richtig toll.
Wo kommst du genau her?
Ich bin in Kasachstan geboren, ursprünglich. Genau, bin Wolgadeutsche sozusagen. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich habe Russisch sozusagen in der Schule gelernt, 3 Jahre. Und dann sind wir eben nach Deutschland gegangen.
Und wo wohnst du jetzt da genau in Oberbayern?
In der Nähe von Neuburg an der Donau.
Also wenn ihr noch nichts vorhabt im Urlaub, fahrt doch mal nach Oberbayern, das lohnt sich.
Genau.
Irina, du hast Brustkrebs gehabt. Jetzt ist ja immer die Frage, woher weiß man oder woher weiß Frau, dass da Brustkrebs irgendwie vorhanden ist? Wie spürt man das? Wie war das bei dir? Das fand ich ganz spannend, dass du mit dem Auto unterwegs warst und andauernd kam so eine komische Werbung im Radio und du hast gesagt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Da ging es halt um Brustkrebsprävention.
Genau, ja. So war das Zeichen für mich quasi, wo ich es erstmal gar nicht verstanden habe. Davor muss ich sagen, ich habe ja eine Fuß-OP gehabt oder beide Füße wurden bei mir operiert durch einen starken Hallux. Habe da sehr starke Schmerzen gehabt, immer wieder Probleme, habe den rechten Fuß machen lassen und nach circa 2,5 oder 3 Jahren dann den linken Fuß. Und nach dem linken Fuß habe ich dann gemerkt, dass ich irgendwie so hormonell irgendwie so Schwankungen habe. Habe da auch einen Hautarzttermin ausgemacht, wollte es da prüfen lassen, weil ich selber gemerkt habe, ich schwitz unangenehm, es riecht unangenehm, irgendwas passt da nicht. Da ich ja auch selber eine Krankenschwester bin, habe ich da schon Symptome so gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Ja, und dann war ich mit meiner Tochter an dem Tag mit dem Auto unterwegs und da habe ich ständig die Werbung gehört, Brustkrebsprävention, da Sport machen und dann nach dem 3. oder 4. Mal habe ich mir gedacht, oh, irgendwie nervt mich das jetzt gerade und habe das gar nicht so realisiert oder wahrgenommen. Ja, dann war ich zu Hause, alles alltagmäßig bewältigt, bin mit meinem Mann ins Bett gegangen und haben, glaube ich, kurz Fernsehen geschaut und dann legt er seine Hand auf meine rechte Brust und sagt dann plötzlich, hey, du hast da was. Ja, und daraufhin habe ich selber versucht abzutasten, habe das aber nicht abtasten können, weil das mehr im Liegen stattgefunden hat und habe da immer wieder und habe einen kleinen Knoten dann gespürt.
Wie fühlt sich das an?
Sehr hart, nicht beweglich, ja, wie so ein Stein.
Okay.
Ja, so könnte ich das beschreiben, ja. Wie so ein richtiger Stein, wo nicht bewegbar ist. Ich habe das sofort gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Zwar noch nicht so extrem, das kam erst später, aber da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da. Und da die Symptome ja ähnlich waren mit den Hormonen und alles, dann habe ich mir schon gedacht, irgendwas passt da nicht.
Was macht man in so einer Situation?
In dem Moment ist mir das noch gar nicht so bewusst geworden. Ich habe dann, ich hatte da die Woche Urlaub, das war Herbstferien, genau, und mein Gynäkologe hatte eben auch Urlaub. Das war ein Mittwochabend, das weiß ich noch ganz genau. Und habe dann angerufen, habe dann natürlich Anrufbeantworter, ist im Urlaub, dachte mir, ja, okay, dann haben wir eben diese Woche noch Urlaub. Und am Montag rufe ich dann sofort an in der Früh. Das habe ich auch dann getan, habe das geschildert. Und da muss ich sagen, haben sie sofort reagiert und haben gesagt, kommen Sie sofort rein. Und daraufhin bin ich auch, eine halbe Stunde später, bin ich zum Gynäkologen. Er hat sofort Ultraschall gemacht, hat geschaut und hat dann auch selber gesagt, ja, er sieht da was. War auch nicht eindeutig abgegrenzt, sondern es waren immer so Faser zu sehen, wo nach außen gegangen sind. Da war mir das auch noch nicht ganz so klar, dass es Krebs sein kann, sondern, ach ja, das ist vielleicht eine Zyste oder sowas. Er hat dann gemeint, es ist klar unten, also es ist nicht dunkel. Also lieber doch abklären lassen. Und hat mich sofort weitergeschickt.
Dann geht doch wahrscheinlich das Gedankenkarussell los. Du denkst so, verdammt, was ist das jetzt?
Genau.
Man hofft, glaube ich, auch immer noch so ein Stück weit, dass es kein Krebs ist, oder?
Ja, genau, natürlich. Aber da er mich sofort weitergeschickt hat, habe ich dann schon gemerkt, oh, da könnte vielleicht doch was dran sein. Und wurde sofort zum nächsten Spezialisten geschickt, zur Mammographie und Biopsie, mit den Unterlagen in der Hand. Und dann hat er gesagt, Sie fahren jetzt sofort, und hat mir den Namen auch aufgeschrieben von dem Arzt. Sie fahren jetzt sofort dahin und machen einen Termin aus. Der Termin, klar, hat dann 3 Wochen gedauert. Und die 3 Wochen macht man sich natürlich voll das Gedankenkarussell. Ein Hoch, ein Tief, alles Mögliche. Also die 3 Wochen waren echt die härtesten.
3 Wochen Wartezeit. Was ist da passiert bei euch?
Ich glaube, zum Teil haben wir das auch so ein bisschen verdrängt, weil sich das so vorzustellen, dass es was Böses ist und dann doch nicht, dann ist es ja auch nicht so toll. Also wir haben es, glaube ich, so ein bisschen verdrängt und haben gehofft, dass es nicht so schlimm sein kann.
Und dann kam der Termin irgendwann.
Dann kam der Termin, genau. Da bin ich eben mit meinem Mann, doch, er war mit dabei, genau. Sind wir hingefahren, da habe ich erst die Mammographie bekommen. Da hat man so einen dunklen Fleck gesehen, aber nichts Großartiges. Also in der Mammographie selber hätte man das gar nicht mitbekommen. Und dann durch die Biopsie, da habe ich mein Gefühl dann gehabt, dass es Krebs ist. Dann habe ich auf dem Bildschirm, habe ich dann mitverfolgt natürlich, wie er die Biopsie durchgeführt hat. Und da habe ich dann gemerkt, und gesehen und gespürt, dass es Krebs ist.
Ich stelle mir das sehr schwer vor, weil Krebs ist ja irgendwie eine Erkrankung, die mittlerweile relativ viele Menschen betrifft. Jetzt bist du mit nicht mal 40 zu dem damaligen Zeitpunkt an Krebs erkrankt. Was geht da in deinem Kopf vor? Was ist da passiert?
Ja, man macht sich schon viele Gedanken, viele negative Gedanken auch. Oh Gott, der erste Gedanke ist natürlich, Gott, werde ich sterben. Das ist halt das Erste. Man schaut halt, wie geht meine Familie damit um? Was ist zu erledigen? Was steht bevor? Solche Dinge halt. Was ist mit unserem Haus? Das sind so Gedanken, Reisen. Oh Gott. Was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Wie hinterlasse ich meine Familie?
Wie geht das denn weiter? Jetzt hast du die Gewissheit gehabt, ja, es ist Krebs.
Mhm.
Was ist dann passiert? Wie ging es weiter?
Ja, die Gewissheit hatte ich ja da noch nicht. Für mich habe ich das ja erfahren, sozusagen im Gefühl, im Bildschirm. Die Bestätigung kam ja erst später. Der Arzt hat, das weiß ich auch noch, natürlich hat man das alles so im Kopf, wo er gesagt hat, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und da habe ich auch gemerkt, er hat es, glaube ich, auch so gedeutet, nur er hat es nicht sofort gesagt, bevor nicht der Befund wirklich da ist. Der Befund war innerhalb von 2 Tagen da. Da es im Haus gemacht worden ist, ging es relativ schnell. Und ich wurde von der Gynäkologin dann eben telefonisch angerufen. Die hat mich auch gefragt, ob ich das am Telefon wissen möchte oder in die Praxis kommen mag. Dann habe ich zu ihr gesagt, sie können es mir gerne am Telefon sagen. Ich weiß, was auf mich jetzt zukommt. Und ja, daraufhin hat es mir halt am Telefon gesagt.
Ich finde das immer schlimm, wenn wir Menschen eine Diagnose bekommen, auch wenn wir jetzt in einer Beziehung sind oder wenn wir Familie haben oder was auch immer. Du stehst ja trotz alledem alleine da. Das heißt, also du musst ja im Endeffekt mit dieser Erkrankung klarkommen. Natürlich kann dein Mann oder dein wer auch immer dich in den Arm nehmen und sagen, ey, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, das, was bei uns passiert, das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt, dass wir mit dieser Situation ganz alleine klarkommen müssen.
Ja, genau. Da können so viele Worte, so viele Umarmungen, so viel da sein. Die verstehen es einfach nicht.
Genau, dieses Verständnis ist halt nicht da, genau. Das habe ich halt auch ganz oft festgestellt, dass ganz viele gefragt haben, hey, was ist denn, was kann ich für dich tun? Und ja, lass mich einfach, du kannst gerade nichts für mich tun.
Genau.
Und dann?
Ja, dann hat sie gesagt, ja, wir sollen sofort in die Praxis kommen, entweder heute noch oder morgen Vormittag. Dann ist mein Mann von der Arbeit gekommen. Mein Sohn war im Haus, also der hat geschlafen. Der hat so starke Migräne in der Zeit gehabt, dass er geschlafen hat und hat es zum Glück nicht mitbekommen. Und mein Mann ist dann nach der Schicht heimgekommen. Ich habe es ihm dann gesagt. Er hat es auch erstmal nicht realisieren können, was jetzt da passiert. Und hat zu mir dann gleich gesagt, nee, wir fahren zusammen dahin, dass du das nicht alleine durchstehen musst. Genau, dann sind wir in die Praxis gefahren. Sie hat mich nochmal aufgeklärt, hat nochmal alles berichtet, wie eine Therapie sein kann, wie es halt ausschaut, was für Möglichkeiten es gibt. Genau, und da hat sie mich echt super aufgeklärt gehabt, hat auch immer wieder bestätigt, sie kann das nachvollziehen, was das für ein Schlag gerade ist. So jung halt zu erkranken an Krebs. Aber sie hat immer wieder gesagt, durch die Therapie ist es machbar, dass wir alles wieder hinbekommen. Und
wie sieht so eine Therapie aus? Was passiert da? Also viele denken ja immer gleich Chemotherapie, aber das ist, glaube ich, nicht immer der Fall, oder?
Nee, war es zum Glück bei mir wirklich nicht. Ich bin ja auch angebunden gewesen an der LMU in München. Da hat mich eben die Gynäkologin hingeschickt. Und daraufhin sind wir auch da hingefahren, haben einen Termin ausgemacht. Sie hat eher den Termin ausgemacht. Da hat sie mich echt gefragt, ob ich den Termin selber ausmachen möchte oder soll sie das für mich tun. Dann habe ich zu ihr gesagt, mir wäre es lieber, wenn sie das macht. Weil es sich ja besser auskennt und gleich sagen kann, wie und was ansteht und Sonstiges. Daraufhin sind wir zu dem Termin gefahren, da war auch immer mein Mann dabei. Und da haben sie natürlich alles Mögliche erstmal, Blutentnahme, Aufklärung, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Da mein Brustkrebs ja hormonbedingt war, haben sie mir eben aufgezählt, welche Aromatasehemmer es gibt, dann eben die Spritze dazu, wie es abläuft, ob ich vor der OP die Medikamente schon nehmen möchte oder nach der OP. Ich habe mich dann für mich entschieden, dass ich vor der OP das machen möchte, haben es mir auch dazu geraten, dass die auch sehen können, wie der Tumor reagiert, ob er jetzt wächst, gleich bleibt oder eventuell auch kleiner wird. Bei mir ist er gleich geblieben, also da hat sich nichts verändert gehabt. Ich habe ungefähr die Medikamente einen Monat zuvor eingenommen gehabt.
Dir wurde der Tumor, der Krebs, operativ entfernt?
Ja, genau. Genau. Einen Monat später wurde er mir entfernt, genau, da er auch nicht so groß war, 1,3 Zentimeter. Dann haben sie mir den komplett gleich entfernen können. Bei vielen anderen ist es ja so, dass die erstmal schauen müssen, dass der Tumor kleiner wird, da er ja aber bei mir nicht so groß war und gleich operativ entfernen konnten, haben die das anschließend halt nach einem Monat schon gleich gemacht.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen Angst haben, wenn sie hören Brustkrebs, so nach dem Motto, meine Brust wird entfernt. War das bei dir auch so?
Nee, das war nicht so. Ich wurde brusterhaltend operiert, da eben mein Tumor nicht so groß war und das Volumen eben nicht so dimensional war, dass sie mir die Brust entfernen mussten.
War die Angst denn da? Eventuell könnte ich jetzt meine Brust verlieren?
Da muss ich echt sagen, da haben sie gleich zu mir gesagt, es wird brusterhaltend operiert. Es war wohl früher so ständig, dass sie gleich sofort die komplette Brust abgenommen haben. Aber heutzutage machen sie es ungern auf den Wunsch, machen sie es dann schon, wenn man es möchte. Aber für mich war das nie das Thema.
Heißt das jetzt, dass du innerhalb von kurzer Zeit geheilt warst? Oder was passierte nach der Operation?
Also nach der Operation war es komplett alles entfernt. Es wurde auch bestätigt, dass Umrisse und sowas war auch nichts mehr vorhanden von den Krebszellen. Lymphknoten wurden mir 2 entnommen, waren auch nicht betroffen. Genau, und daraufhin hieß es, Frau Kari, Sie sind krebsfrei.
Ist also ein kurzer Prozess bei dir.
Ja.
Was passiert heute? Musst du noch irgendwelche Medikamente als Vorbeugung nehmen oder bist du jetzt total durch?
Nee, leider nicht. Ich muss eben Medikamente nehmen, die Aromatasehemmer muss ich nehmen und die Zoladex-Spritze jeden Monat. Das versetzt ja in künstliche Wechseljahre, bin ich sozusagen. Ja, es ist anstrengend.
Warum künstliche Wechseljahre?
Weil die Hormone sozusagen reduziert werden dadurch, weil der Tumor ja hormonabhängig war und beide Hormone, Östrogen und Progesteron, und daraufhin werden meine Hormone so reduziert, dass eben der Tumor oder der Krebs nicht wiederkommen kann und wachsen kann, weil dadurch nährt er sich.
Was macht das jetzt mit dir, dass du jetzt diese Medikamente nimmst und quasi so früh schon in die Wechseljahre gehst?
Ja, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, was Gelenkschmerzen, was eigentlich im späteren Alter ja kommt mit den Wechseljahren. Viele berichten auch über Haarausfall, habe ich zum Glück toi 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 nicht so. So, das Schlimmste ist für mich die Hitzewallungen und die Stimmungsschwankungen und die Gelenkschmerzen. Da fühlt man sich viel, viel älter. Also ich bin eher immer so die Sportliche, die Aktive, und da merke ich es halt, dass ich vom Alter jetzt viel, viel älter geworden bin, vom Körperlichen her.
Kommst du damit klar, dass du jetzt einfach sagst, okay, ich bin krebsfrei, habe natürlich jetzt die Nebenwirkungen, oder wärst du gerne noch viel, viel aktiver?
Ich wäre lieber aktiver und dass die Stimmungsschwankungen nicht so sind. Also die belasten mich extrem, die Stimmungsschwankungen, das merke ich auch selber. Ja, und da kann mir auch keiner helfen. Das ist es halt. Da kann man nichts tun. Das ist kein Schalter, wo man einfach so ausknüpfen kann, wo ich sage, und das ist einfach da. Und man kann auch dann nicht, ach, mach mal was Schönes, mach mal was Tolles oder denk positiv. Funktioniert leider nicht.
Ja, nicht. Wie ist dein Mann und wie sind deine Kinder in dieser Zeit mit dir umgegangen? Haben die dich auf Samthandschuhen getragen oder wolltest du das gar nicht? Weil ich denke, für die Angehörigen, für die Familienmitglieder ist es ja auch nicht einfach, wenn da auf einmal die Frau oder die Mutter mit einer Krebsdiagnose ins Krankenhaus muss oder.
Mit Samthandschuhen angefasst haben sie mich nicht. Mir hat immer wieder so das Verständnis gefehlt. Mir geht's gerade nicht gut. Ich mag jetzt meine Ruhe oder so. Oder dass man kommt, hey, kann ich dich unterstützen oder helfen, gerade haushaltstechnisch, da wir auch ein großes Haus haben und mit Garten. Mein Mann macht auch sehr, sehr viel. Da bin ich echt total dankbar. Aber manchmal denken, ein bisschen mehr wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und das ist aber auch so eine Herausforderung für mich gewesen, weil ich bin auch eher so, dass ich schön haben will, perfektionistisch auch zum Teil, mach viel oder hab viel für andere gemacht und dass alle gut geht und das toll ist. Und irgendwo habe ich dann auch für mich lernen müssen, hey, jetzt lass einfach mal auch liegen oder du kannst jetzt gerade nicht. Das war eine Herausforderung für mich.
Fällt mir auch heute immer noch schwer, einfach zu sagen, ich kann nicht. Es ist mir heute einfach alles zu viel. Aber ich denke dann auch so wie du, weil ich auch Perfektionist bin, was denken denn die anderen jetzt von mir? Jetzt liegt der da faul auf dem Sofa und guckt Fernsehen oder liest ein Buch, wo andere vielleicht einen Rasen mähen oder keine Ahnung, den Balkon sauber machen. Und ich kann es aber heute leider nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Da muss man sich das schon so ein bisschen eingestehen, hey, ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, ich kann nicht, ich ruhe mich jetzt aus und mein Körper braucht es gerade und das muss ich mir jetzt auch gönnen. Das muss ich auch lernen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, das zu lernen.
Ja.
Also mir fällt es heute immer noch sehr, sehr schwer.
Ja, da muss ich sagen, ich habe es mittlerweile echt gut gelernt. Ich sehe dann drüber weg und denk mir, hey, dann bleibt's liegen. Wem es nicht passt, der kann es wegräumen oder der geht dann wieder oder so. Also dann, genau, so muss man mittlerweile denken, weil früher hätte ich da auch nicht so gedacht. Weil da hätte ich auch gedacht, oh Gott, was denken die jetzt und wie schaut es aus oder ey, warum macht sie das jetzt so? Aber mittlerweile denkt mir, nö. Ich gönne mir das und mein Körper braucht es gerade und ich kann gerade nicht, also brauche ich eine Pause.
Irina, du bist eine Lebensheldin.
Ja.
Ich habe kürzlich einen Podcast gemacht mit der Silke von Lebensheldinnen. Wie bist du eine Lebensheldin geworden?
Also ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Social Media und Instagram und bin da sehr auch aktiv. Kommt halt immer drauf an, wie viel Zeit ich halt eben habe. Hab ja auch einen eigenen Account. Motivierter, mach Mut, dass man nicht aufgeben soll. Klar ist es nicht immer einfach. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber danach gibt es immer ein Hoch nach einem Tief. Und hab da immer wieder ja auf Instagram so ein bisschen gelesen und hab mich informiert, wie es anderen geht, Betroffenen. Tausche mich auch total gerne aus, habe auch da viel nachgefragt, habe da auch geschaut, wie gehen die damit um, wie ist es bei denen, gerade hormonell bedingt und solche Sachen, was muss ich beachten und sowas. Und bin dann irgendwann auf Lebensheldin gestoßen und habe dann irgendwie so ein bisschen nachgelesen, immer wieder verfolgt und dann ist mir irgendwie so bewusst geworden und habe mir gedacht, hey, das wäre auch so meins, dass ich anderen Mut mache, nach vorne zu blicken, auch wenn sie gerade frisch die Diagnose bekommen, wie es einem geht, man Verständnis auch zeigt, weil mir das ja auch so gefehlt hat. Und dann eben nachfragen können oder sich erkundigen können. Genau. Und daraufhin habe ich dann Lebensheldin mal angeschrieben und habe mich da beworben und bin auch Mitglied.
Für die ZuhörerInnen, die jetzt den Podcast mit Lebensheldin nicht gehört haben, was bietet Lebensheldin?
Viel Zuversicht, viel Mut, viel Lebensfreude. Ja, man bekommt so das Verständnis auch mit betroffen. Man tauscht sich aus, kann auch anderen helfen. Das ist mir halt auch ganz wichtig, weil ich bin auch so eine helfende Person. Ich bin selber ja Krankenschwester und da hat man das so im Blut, die helfende Person zu sein. So Helfersyndrom, sage ich immer. Und das bereichert einen, wenn man auch anderen helfen und unterstützen kann. Wenn sie Fragen haben, wenn sie irgendwas unverständlich ist, dann können die sich jederzeit halt melden. Und bin auch viel im Kontakt mit Betroffenen. Das macht einen richtig Spaß und Freude.
Lebensheldin hat ja in dem Sinne nichts mit der Diagnose zu tun, sondern Lebensheldin unterstützt ja eher mental.
Genau.
Also du wirst dann quasi dort aufgefangen, weil, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, du kommst, die Wechseljahre treten vielleicht früher ein, du hast Stimmungsschwankungen, vielleicht sogar eine depressive Episode und da wird dir dann geholfen, da wieder irgendwie den klaren Blick nach vorne zu gewinnen.
Genau, ja. Durch verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel Meditation, so eine Wanderung, Medizinwanderung oder sowas, durch Yoga, das mache ich auch privat, habe ich das für mich entdeckt, Yoga, Meditation oder ich durch Walken auch, zum Beispiel Bewegung, da ich ja sehr gerne aktiv bin, genau durch solche Aspekte.
Was kannst du heute jetzt nach der Krebsdiagnose sagen? Ich meine, du hast ja gesagt, du nimmst immer noch Medikamente. Was kannst du heute zu dem Thema Krebs sagen? Gibt's da vielleicht irgendwie so, wo du gesagt hast, vielleicht hätte ich mal eher zum Arzt gehen sollen oder vielleicht hätte ich eine andere Vorsorge treffen sollen im Vorfeld?
Ich war ja zu einer Vorsorge. Ich glaube, das war ein halbes Jahr zuvor war ich zur Vorsorge. Da war halt nichts. Und ein halbes Jahr später hatte ja eben mein Mann den Knoten dann gespürt. Es ist für mich ein Zeichen, dass ich mehr auf mich schauen soll. So habe ich mir jetzt die Krebsdiagnose als Sinn des Lebens für mich gefunden. Dass ich mehr auf mich achten soll, auf mich schauen. Ich war ja immer für andere da und habe alles immer für andere gemacht und dass den anderen alles passt. Und mittlerweile habe ich das so, für mich sehe ich das so, dass es eine zweite Chance für mich ist, dass ich mehr auf mich aufpassen soll, mir Zeit auch nehmen soll für mich, weil ich jetzt wichtig bin.
So habe ich die Diagnose, was die psychische Erkrankung ist, auch aufgenommen, dass es im Endeffekt für mich die zweite Chance ist, weil ich genauso war wie du. Ich habe auch alles für andere möglich gemacht, aber nie an mich gedacht. Und was ich noch ganz spannend finde, ich glaube, das ist auch für uns Männer wichtig, also nicht nur für die Frauen, auch regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, um halt auch Krankheiten auszuschließen. Da kenne ich mich selber und ich bin dann halt auch so und sage, ach komm, es ist alles in Ordnung, ich muss keine Vorsorgeuntersuchung treffen. Bin dann irgendwann zum Gastroenterologen gegangen, einfach mal zum Checken, ob da alles in Ordnung ist. Und dann sagte er, nee, da ist überhaupt nichts in Ordnung. Wir müssen da unbedingt erstmal aktiv werden. Und ich habe gedacht so, und er hat einen starken Morbus Crohn diagnostiziert, wo ich natürlich viel, viel früher hätte schon was gegen tun können, wenn ich auf die Signale gehört hätte.
Ja, genau. Man hört halt nicht so auf die Signale des Körpers mal in so ein Bewusstsein einfach. Man funktioniert. So habe ich auch vor der Diagnose, ich habe funktioniert. Ich habe als Schwester, als Mama, als Tochter, als Frau immer funktioniert. Genau, und da hat man schon so immer wieder Symptome und dann denkt man, da musste ich wieder ein bisschen mehr Sport machen oder musste ich ein bisschen bewegen. Ja, und dann in dem Karussell, das Stresskarussell, dann auch da auszuweichen, da blieb manchmal keine Zeit, da ich ja auch mit Schichten arbeite und dann bleibt manchmal keine Zeit und dann nimmt man sich auch die Zeit nicht. Man funktioniert immer so weiter und irgendwann kommt es und denkt sich, hoppla. Ja, und jetzt merkt man dann, ah ja, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich, auch wenn ich nur auf der Couch liege. Das ist egal, aber bewusst das Wahrnehmen, was mache ich jetzt gerade oder für was mache ich das gerade? Für mich, was brauche ich zum Beispiel jetzt? Ich brauche jetzt eine Yoga-Einheit oder mir ist gerade nach Meditieren, dann meditiere ich einfach da bewusst für mich die Zeit nehmen.
Ich habe immer gesagt, ich muss ja was tun. Und da hat mein Therapeut immer gesagt, ja, Sie tun doch eine ganze Masse. Und da habe ich gesagt, ja, was tue ich denn? Und dann sagte er, naja, Sie sind aufgestanden, Sie haben sich fertig gemacht, Sie haben sich angezogen, Sie haben sich ein Frühstück gemacht, vielleicht eine Tasse Kaffee gekocht, Sie waren spazieren. Überlegen Sie mal, was Sie schon alles getan haben. Und da habe ich immer gesagt, das ist doch selbstverständlich. Das ist, ne? Und dann sagte er, nee, das ist nicht selbstverständlich. Das ist schon eine ganze Masse, was Sie getan haben. Und dass Sie dann erschöpft sind, das ist völlig in Ordnung. Oder das darf sein.
Genau, man sieht es halt nicht so. Man nimmt es nicht bewusst wahr, weil man immer denkt, ah ja, es ist ja selbstverständlich, dass man alles so tut.
Genau, dieses Automatische, ne? Dass das alles so durchgetaktet ist, genau. Gehst du heute noch arbeiten im Schichtdienst?
Ja, ich muss heute wieder in die Spätschicht.
Aber gehst du anders mit den Schichten um, dass du dir irgendwie anders Zeit nimmst oder das anders strukturierst?
Ja, da habe ich auf jeden Fall für mich im Vornherein gesagt, nach der Anschlussheilbehandlung, wo ich war, habe ich für mich beschlossen, ich mache keine Nächte mehr. Also Nachtschicht mache ich keine mehr. Das hat mich auch immer gestresst. Das war mir im Nachhinein, ist mir das bewusst geworden. Da habe ich das immer wieder gemerkt, wo ich funktioniert habe. Na ja, das stresst mich. Ich kann nicht schlafen. Ich habe so viele Termine. Ich kann den Kopf nicht ausschalten. Und im Nachhinein habe ich dann gesagt, nee, ich kann nur zurück wieder in meine Arbeitsstelle, wenn ich keine Nächte machen muss. Und so wurde es mir aber auch bestätigt. Das ist kein Problem. Du kannst da rausgehen aus den Nächten und mach jetzt Früh- und Spätdienste. Bin auf 75% immer noch so, wie ich war. Und ich muss sagen, der Dienstplan wird nach meinem Ermessen geschrieben. Das passt. Wir tauschen uns immer wieder aus, wie es mir geht, ob das zu stressig ist, ob ich mehrere Tage dazwischen brauche oder sonstiges. Und es passt für mich ganz gut. Ich habe halt immer wieder so mal 3 Tage am Stück und dann länger wieder frei oder ich habe einen Tag und dann dazwischen frei. Also das ist gegeben momentan und das erfreut mich voll, dass ich da wieder Fuß fassen konnte.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, viele haben Angst davor, was passiert, der kündigt mich oder dieses oder jenes. Ich habe immer gemerkt, wenn ich mit meinem Arbeitgeber ins Gespräch gekommen bin, war es immer positiv für mich.
Also da muss ich echt sagen, auch ich habe das geäußert, was ich wie es mir am besten ist. Und es wurde auch so umgesetzt. Und es wird immer wieder auch von meiner Stationsleitung immer wieder nachgefragt, wie es mir geht, ob es passt. Genau. Und wenn es mal nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann ist es eben so.
Sehr gut. Was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, vielleicht auch Angehörigen, wo diese Krebsdiagnose vielleicht noch ganz frisch ist, wo sich vielleicht auch der Partner, die Partnerin ganz, ganz tolle Gedanken macht, oh Mensch, meine Partnerin hat jetzt Krebs, was mache ich jetzt?
Mehr Verständnis zeigen.
Was hättest du dir gewünscht? Du hast das ja vorhin schon gesagt, dieses Verständnis. Was hättest du dir gewünscht?
Dass man auch sagt, hey, ja, ich verstehe dich, ich kann es auch nachvollziehen, dass du Angst hast, dass ja immer wieder so ein Zeichen kommt, hey, es ist klar, du bist betroffen und ich nehme dich wahr und dass man ja immer wieder so das spürt auch und nicht so ja so blockiert, finde ich. Ich bin eher so ein offener Mensch Ich möchte auch drüber sprechen. Und wenn ich drüber spreche, dann geht's mir gut. Oder geht's mir danach besser. So. Genau. Wenn ich das aber in mich hineinfresse und alles so eine Mauer um mich baue, das hilft mir nicht. Also ich muss drüber sprechen, dass es mir besser geht. Und viele sagen, ah, die können das nicht. Erste Zeit, klar, kann man das erstmal nicht. Drüber zu sprechen, was ist da los oder überhaupt. Man muss erstmal die Gefühle für sich erstmal wahrnehmen und verarbeiten. Deshalb habe ich auch gebraucht, dass ich erstmal meine Gefühle verarbeiten konnte. Wie zum Beispiel Wut, Trauer, Hilflosigkeit, ja, zum Teil, ja, so die negativen Gedanken, genau.
Mir war es gar nicht bewusst, was es alles für Gefühle gibt.
Mhm.
Mich hat mal eine Ärztin angesprochen und sagte, was haben Sie gerade für ein Gefühl? Und ich habe gedacht, so, was habe ich für ein Gefühl? Mir geht's super. Und dann sagte sie, nee, super ist kein Gefühl. Was fühlen Sie denn? Und da habe ich mir wirklich die Mühe gemacht. Das war natürlich auch nicht ganz einfach. Aber ich habe mir die Mühe gemacht und habe gesagt, ich schreibe mal alle Gefühle von A bis Z mal auf. Was gibt's denn da eigentlich? Und da sind so viele Gefühle auf einmal entstanden. Beziehungsweise entstanden nicht, die gab's ja schon alle. Aber auf alle Fälle sind die auf dem Zettel gelandet, wo ich dann dachte so, wow.
Genau. Was man halt nicht bewusst eigentlich so wahrnimmt. Und so geht man ja auch ferngesteuert durchs Leben und nimmt es gar nicht so wahr.
Genau, das, und ich glaube, das ist wichtig, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen, überhaupt erstmal zu gucken, was gibt's denn überhaupt für Gefühle? Und was fühle ich gerade im Moment? Habe ich vielleicht Angst oder bin ich glücklich oder bin ich traurig oder was bin ich gerade in diesem Moment? Ich finde es klasse, Irina, dass du da so offen drüber redest. Ich glaube, dadurch können wir ganz, ganz vielen Menschen da draußen Mut machen, wenn jeder so ein bisschen seine Geschichte erzählt und nicht jeder in seinem stillen Kämmerchen sitzt und das für sich behält, sondern das einfach nach draußen trägt und ja, anderen Menschen Mut macht. Weil so haben diese Menschen dann halt auch den Mumm, vielleicht einfach zu sagen, ey, das, was jetzt Sven da macht oder was die Irina da macht, das kann ich auch. Ich kann ja auch mit meiner Geschichte rausgehen und anderen Menschen Mut machen. Und das finde ich einfach total super.
Genau, ja. Sich gegenseitig unterstützen und Mut zu machen.
Ja, ganz, ganz wichtig. Irina, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und über deine Geschichte geplaudert hast. Ich fand es sehr spannend. Und ich finde es total super, was du machst. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass der Krebs nicht mehr zurückkommt.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, Sven.
Gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns einfach. Wir antworten auch.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.